With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Ja, und ich glaube, Hamburg ist eine sehr spannende Stadt, was so die Zivilbevölkerung angeht. Wir haben viel Engagement in der Stadt, ganz viele unterschiedliche Initiativen und ganz unterschiedliches Engagement für zigtausend Themen und noch 80 mehr. Das macht es total spannend.
Was wird aus Hamburg?
Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und bei mir ist eine Literaturwissenschaftlerin, die dann umgeschwenkt ist. Sie war Managerin bei Bosch und leitet heute die wohl mächtigste NGO der Stadt, den BUND. Bei mir ist Sabine Sommer, die Chefin des BUND. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Das passt ja auch sehr gut, weil wir in Kürze den Klimaentscheid hier in der Stadt haben. Da kommen wir sicher gleich noch drauf. Aber wenn Sie eine regelmäßige Zuhörerin dieses Podcasts sind, wissen Sie, fangen wir ganz locker an mit so einem Aufgalopp. Und das sind die 5 Fragen. Ihre Lieblingsstadt, Frau Sommer?
Was könnte ich hier anderes sagen als Hamburg? Natürlich.
Sie dürfen hier jede andere Stadt nennen.
Aber es ist wirklich Hamburg.
Sie sind ja nicht aus Hamburg, ne?
Nein, bin ich nicht, genau. Ich wollte unbedingt nach Hamburg und habe das 2016 endlich geschafft.
Genau, ich habe gesehen, Sie sind in Japan aufgewachsen. Mhm. Ganz spannend. Das ist ja ein ganz anderer Blick wahrscheinlich, den man dann bekommt, wenn man mit 10 Jahren zurückkehrt nach Deutschland.
Ganz genau. Es ist sehr anders und sehr prägend gewesen, ganz bestimmt.
Aber Tokio ist dann nicht Ihre Lieblingsstadt geworden?
Ich war tatsächlich nie wieder da, weil ich nicht fliege und das ein bisschen schwierig ist, da hinzukommen, ohne Fliegen. Aber ich würde total gerne da irgendwann nochmal hin, weil es mich jetzt doch interessiert, wie sieht das jetzt heute alles aus. Und das ist eine tolle Stadt auf jeden Fall auch.
Interessanterweise war ich mit dem Flugzeug und dem Bürgermeister vor 4-5 Jahren da. Und was mir aufgefallen ist, wird Ihnen nicht gefallen, es gibt überhaupt keine Fahrradfahrer.
Das kann mir nicht gefallen, das stimmt.
Ihr Lieblingsstadtteil hier in der Stadt?
Da habe ich drüber nachgedacht. Ich würde sagen Moorburg, weil das so ein spannender Stadtteil ist, weil das wie so eine Zeitkapsel ist, die konserviert ist durch die Bedrohung des Hafenausbaugebiets. Und da die Zeit so ein bisschen stehen geblieben scheint, dieser dörfliche Charakter extrem, das haben wir auch in anderen Stadtteilen, aber da extrem erhalten geblieben ist und es einfach ein ganz, ganz spannendes Umfeld ist.
Das Dorf im Schatten des ehemaligen Kohlekraftwerks, genau. Da kommen wir sicher vielleicht auch nochmal drauf. Ihr Lieblingsort, Ihr Lieblingsplatz hier in der Stadt?
Ein Lieblingsort sind, glaube ich, für mich die Naturschutzgebiete, ganz voran das Heukenlock, was wie so eine andere Welt ist. Ich war da in diesem Jahr bei so Nieselwetter, feucht, warm, das war fast wie ein Dschungel, da war auch die Vegetation besonders üppig. Das ist so ein ganz toller Ort und der Duvenstädter Bruck ist einfach immer eine Reise wert, finde ich, zu jeder Jahreszeit.
Ihr Lieblingsgebäude?
Ich glaube, das Fletschlösschen, was da so einsam und alleine steht, wenn man zurückguckt, sieht man die modernen Gebäude der Hafen City und dann sieht man dieses alte Gebäude, was so eine ganz andere Geschichte heute erzählt. Das mag ich total gerne.
Und ein Gebäude dürfen Sie abreißen. Welches trifft es?
Ich reiße keine Gebäude ab, weil das können wir uns einfach gar nicht mehr leisten in der Klimakrise. Wir müssen Gebäude so machen, dass sie erhalten bleiben und besser genutzt werden können, vielleicht als vorher.
Okay, ich sehe schon, bei Ihnen werde ich da wenig Erfolg haben, wenn ich Sie nötige, ein Gebäude abzureißen. Dann gehen wir doch vielleicht gleich in medias res. Man nimmt ja den BUND als sehr, sehr laute, als sehr, sehr aktive Stimme wahr in der Diskussion in der Stadt. Vielleicht mal gedreht, was macht Hamburg eigentlich richtig gut?
Was Hamburg richtig gut macht, ist so der Ausbau zur Fahrradstadt. Da sind wir nicht am Ende, lange nicht. Wir sind auch eine große Stadt, das ist auch Arbeit. Aber ich finde, da gehen wir ganz gut voran. Und ich glaube, dass die Planungen, die Hamburg macht für die Transformation, sind gar nicht so verkehrt. Sie müssen jetzt nur endlich auch mal umgesetzt werden. Dann wären wir einen großen Schritt weiter. Ja, und ich glaube, Hamburg ist eine sehr spannende Stadt, was so die Zivilbevölkerung angeht. Wir haben viel Engagement in der Stadt, ganz viele unterschiedliche Initiativen und ganz unterschiedliches Engagement für zigtausend Themen und noch 80 mehr. Das macht es total spannend.
Als Sie angetreten sind vor 2 Jahren, Ihren neuen Job als hauptamtliche Vorsitzende, da haben Sie gesagt bei uns im Abendblatt, wir müssen viel lauter werden. Da habe ich gedacht, war der BUND vorher leise?
Nee, wenn ich sage, war er nie. Wenn ich sage, viel lauter werden, ist dieses Thema ins Bewusstsein ganz stark bringen, wie gefährdet wir alle, unsere Umwelt, unser unmittelbarer Lebensraum inzwischen ist, wie vulnerabel wir sind, gerade in Hamburg, am Wasser liegend, Hitzepunkte habend als dicht bevölkerte Stadt. Und ich habe das Gefühl, dass wir alle sehr gut sind, darin das zu verdrängen. Und deshalb meine ich, lauter werden und das ins Bewusstsein bringen, Leute, wir haben da ein Problem.
Wenn man so schaut, es gibt ja auch viele Dinge, wo der BUND Erfolg hatte. Gut, die Elbvertiefung, die Sie ja lange beklagt haben, die ist gekommen. Würden Sie heute sagen, wir hatten Recht mit unserer Kritik oder sind Sie am Ende auch, machen Sie einen Haken hin, dann sagt, das ist vergossene Milch?
Überhaupt nicht. Gar keinen Haken dran. Alles, was wir angeführt haben, was passieren würde, ist so eingetreten. Die Elbe ist in einem sehr, sehr schwierigen Zustand im Hafenbereich und bis zur Mündung. Das sind alles Folgen der Elbvertiefung, die, wie Studien zeigen, gar nicht so nötig ist, weil die großen Schiffe trotzdem kommen könnten, halt, weil sie nicht mehr voll beladen hierher kommen. Das heißt, wir brauchen diese Tiefe gar nicht. Das ist alles so gekommen, wie wir gesagt haben, das war kein Fehler und manchmal verliert man vor Gericht, das ist so und trotzdem lohnt sich jeder Kampf wieder zu kämpfen, weil man ja vorher auch nicht weiß, wie es ausgeht und einfach das Bewusstsein dafür zu schaffen, man muss nicht alles nur, weil man es könnte, umsetzen, ist wichtig.
Erfolgreicher war der Kampf gegen das Kohlekraftwerk in Moorburg, das ist nicht lange gelaufen. Wedel läuft weiter, ist das auch ein bisschen Pyrrhus-Sieg gewesen?
Ja, das war natürlich nicht glücklich, dass Vattenfall damals ausgerechnet das modernste Kohlekraftwerk in diese Versteigerungsaktion gegeben hat. Einerseits und andererseits steht Moorburg wirklich jetzt symbolhaft für verfehlte fossile Infrastruktur, die man auch da wieder besseren Wissens aufgebaut hat. Auch da hatten wir gewarnt davor, dass die Elbe zu warm wird, wenn man das als sie als Kühlungsmittel nutzt. Das ist so gekommen, wir haben Recht bekommen und dann hat es sich wirtschaftlich nicht mehr gelohnt. Ich würde mir wünschen, dass Akteure daraus lernen, dass wir uns verabschieden müssen von genau solchen Projekten, die so groß und so wahnsinnig teuer sind und die, ich weiß nicht, wie lange war Wedel am Netz, Moorburg am Netz, ich glaube 6, 7 Jahre, mehr war das
6,
nicht.
Ja.
Das ist der völlige Wahnsinn.
Wenn man sieht, 3 Milliarden verbaut, auch der Wirkungsgrad ist ja, muss man sagen, deutlich größer als bei allen anderen Kohlekraftwerken gewesen und trotzdem jetzt schon im Rückbau.
Genau. Und ich hoffe natürlich, dass Wedel jetzt auch wirklich endlich bald auch vom Netz geht, damit das Geschichte ist und damit wir da wirklich einen großen Schritt als Stadtgesellschaft vorankommen mit der Transformation für die Wärmewende.
Ja, wenn man so schaut, also Sie haben oft versucht, Großprojekte zu verhindern. Bei Moorburg muss man sagen, hätte man besser nicht gebaut, da hätte man nicht nur 3 Milliarden, sondern auch eine Menge Zeit gewonnen. Jetzt kämpfen Sie gerade gegen das Großprojekt A26 Ost. Warum eigentlich?
Die A26 Ost ist so eine Art, wenn ich jetzt sage Lieblingsprojekt, klingt das so komisch, aber man kann alle Themen in dieser Stadt, also umweltpolitischen, naturschutzpolitischen Themen in dieser Stadt an der A26 Ost spiegeln. Also wirklich alle. Das geht los vom Hafen, der sich nicht so entwickelt, wie man das mal erhofft hat, als man die Planungen für die A26 Ost gemacht hat. Die Planungen sind so alt, dass die ganzen Prognosen, die man, was wie fast Verkehr angeht, was Hafen angeht, was die ganze Entwicklung angeht, gar nicht so eingetreten sind. Das heißt, es ist wie so ein Symbol, ähnlich wie Moorburg eigentlich, ja, für was gar nicht so nötig ist. Wir wollen eine Verkehrswende in der Stadt. Es gibt klare Ziele für die Verkehrswende. die Stadt, der Senat möchte, dass 80% der Wege in Hamburg umweltfreundlich, also zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem ÖPNV zurückgelegt werden. Und dann bauen wir eine neue Autobahn, die eine Pendlerautobahn sein soll.
Und eine für die Hafenverkehre, die kann man schlecht auf Lastenräder.
Das stimmt, verlagern. Aber wir haben für die Hafenverkehr haben wir eine Alternative 3 Kilometer entfernt. Die Köhlbrandbrücke muss neu gemacht werden, da muss eine neue Querung hin, das leuchtet selbst mir ein. Aber man braucht nicht 3 Kilometer daneben die nächste Brücke, um den Hafenverkehr anzubinden, der angebunden ist. Und für die Einpendler, also wir wollen ja die Stadt eigentlich nicht noch voller mit Autos machen, sondern für die müssen wir Alternativen schaffen. Und wir haben das vor 2 oder 3 Jahren, wann war das, erlebt, was es bedeutet, wenn die Schienenquerung über den Süderelbe-Bereich gestört ist. Das war massiv, als dieser LKW da die Brücken beschädigt hat und über Wochen Leute eigentlich nicht aus dem Süden wegkamen oder in den Süden, zum Süden hin. Da brauchen wir echt eine redundante Querung und die haben wir bis jetzt nicht. Wir haben diese eine S-Bahn-Verbindung.
Chronisch überlastete.
Genau. Und das ist ein Riesenproblem. Und dann frage ich mich schon, warum geben wir ernsthaft 2025 knapp 4 Milliarden jetzt aus für eine neue Autobahn, anstatt dieses viel dringendere Problem, wie kriegt man Massen schnell transportiert, nämlich über die Schiene, endlich anzugehen.
Wie kriegt man denn die Leute über die Schiene von Süd nach Nord?
Ja, im Moment schlängeln sie sich verkehrsweise über die B73 rein. Das ist ein Problem und die braucht eine Entlastung, das sehe ich. Aber die Entlastung kann eben nicht neue Autobahnen sein. Das muss eine Alternative sein. Mobilität ist ja ganz stark getrieben von Gewohnheit. Also gerade dieses Einpendeln. Ne? Wenn man sich einmal entschieden hat, ich pendel mit dem Auto, ist es sehr schwer, Leute davon zu überzeugen, mach's doch mal anders. Aber wenn man es anders gewohnt ist, dann ist es, man denkt ja nicht jeden Morgen darüber nach, wie mache ich es denn heute, sondern man hat seine Gewohnheiten. Und es geht nur mit dem Angebot von echten, attraktiven Alternativen. Und das ist halt ein ÖPNV, der schnell ist, der zuverlässig ist, wo ich weiß, wenn da steht 12.58 Uhr, dann ist es auch 12.58 Uhr. Das muss sauber sein, das muss angenehm sein, damit zu reisen. Und am besten kann ich dann auch gleich noch Mails machen oder arbeiten oder Zeitung lesen, was auch immer ich da tun will. Dann habe ich eine echte Zeitersparung, nämlich auch, weil ich nicht im Stau stehe, wo ich vielleicht noch Radio hören kann, aber nicht ernsthaft arbeiten kann.
Wenn Sie so für den ÖPNV streiten, wundere ich mich ein bisschen, dass ja die U5, die jetzt gebaut wird, auch eher kritisch gesehen wird, oder?
Also kritisch gesehen wird nicht neuer ÖPNV, kritisch gesehen wird die U5 im Speziellen, weil sie nochmal eine U-Bahn ist, die extrem tief sein wird, wo enorme Mengen an CO2 emittiert werden. Und das ist ein Problem. Es gibt Studien, die sagen, das ist gar keine CO2-Einspeisung. Ich kann das letztendlich, kann ich das nicht beurteilen. Ich kann das nicht rechnen. Aber ich weiß, dass der Senat sich auch da darum bemüht, mit neuen Technologien das möglichst CO2-arm zu machen. Aber es bleibt einfach eine große, die Bauemissionen bleiben einfach ein großes, großes Problem, die wir uns im Grunde genommen nicht mehr leisten können. Der BUND hat sich ja in die Diskussion vor ein paar Jahren zur Stadtbahn sehr stark gemacht und gesagt, wir brauchen eigentlich eine Stadtbahn. Der Meinung bin ich weiterhin, dass das eine deutlich günstigere und auch gute Alternative wäre, die auch von vielen Leuten, das muss man sich halt auch überlegen, wenn man 20 Meter unter die Erde muss nachts, ist es unheimlich und wenn da was passiert, kommt man auch schlecht wieder raus, also wenn es irgendwie einen Unfall, einen Brand, irgendwas gibt. Das, die Themen hat man alle bei der Stadtbahn nicht.
Es gibt einen schönen Satz, auch von einem Gast, der auf Ihrem Sessel saß, von Arno Luik, der gesagt hat, der Mensch ist keine Rohrpost. Und sich deshalb also sehr kritisch gegen alle Tiefbaupläne gewehrt hat. Da ist ein bisschen was Wahres dran, aber über die Stadtbahn diskutieren wir jetzt, solange ich Journalist in der Hansestadt bin und das sind 30 Jahre.
Ja, ich weiß. Das kann ich nicht nachvollziehen, weil es ja viele Städte gibt, die Stadtbahnen haben, die funktionieren gut und zuverlässig. Die haben auch den Vorteil, dass sie Raum oberirdisch einnehmen, sodass dann weniger Platz fürs Auto einfach automatisch da ist. Das hilft wiederum, dass Leute sehen, ich bin in der Stadtbahn schneller, ob ich da jetzt einsteige. Dann, also gerade im engen Raum, wo man, also im dicht bevölkerten Raum, wo man kurze Wege hat, ist das eigentlich kein Problem.
Würde man sich eigentlich mal so wünschen, das haben wir in der Bildungspolitik ja einmal erreicht, den großen Bildungsfrieden, die verschiedenen Parteien setzen sich hin und einigen sich drauf und sagen, das lassen wir jetzt 10 Jahre, egal welche Partei regiert, unverändert. Hätte man das auch mal als Verkehrsfrieden grundsätzlich angehen müssen und sagen, so, wir machen es jetzt folgendermaßen und das machen wir dann auch, egal, wenn die Partei im Senat wechselt?
Ich fände, dass das wäre ein solcher Gewinn, weil ich glaube, dass die Politikverdrossenheit, die wir ja Land auf, Land ab gerade erleben, ganz viel damit zu tun haben, dass wir alle dem Streiten so müde sind. Also mein erster Gedanke, ich glaube am 6. oder 7. November war das, als die Ampel zerbrach, war der erste Moment war wirklich, oh Gott sei Dank, jetzt ist dieses Gestreite mal vorbei. Leider ging es am nächsten Tag direkt weiter, also es war naiv zu glauben, dass sich da irgendwas beruhigt. Trotzdem merke ich auch, wie müde das macht, und das wäre ein ganz, ganz großer Erfolg, wenn das mal gelänge, dass die demokratischen Parteien sich gemein machen für die wichtigen Themen, die wir angehen müssen. Und Verkehrswende ist, das wird in den Städten entschieden werden, da geht es am einfachsten. Hamburg ist als Stadtstadt geradezu prädestiniert dafür, und das wäre ein wirklicher Win-Win.
Wir hoffen weiter, mal sehen, ob er kommt und wann er kommt. Ich würde ganz gern jetzt über den Klimaentscheid mit Ihnen sprechen, denn es ist ja gar nicht mehr so lange hin. Am 12. Oktober dürfen die Hamburger entscheiden, ob Hamburg schon im Jahr 2040 klimaneutral wird. Mhm. Bislang habe ich so ein bisschen das Gefühl, ist das noch nicht das ganz große Thema in der Stadt, oder täusche ich mich?
Das kommt, glaube ich, sehr auf die Blase, in der man sich bewegt, an. Das kann ich jetzt von meiner Blase, der Umweltblase, ist das ganz, ganz anders. Also ich nehme das ganz anders wahr, aber bisher, wir sind jetzt gerade noch im Ende Sommerferien. Ich glaube, nach den Sommerferien wird es richtig losgehen mit der Kampagne und mit dem Mobilisieren dafür. Es ist wichtig, das Quorum zu erreichen, damit das ein Erfolg wird.
Rechnen Sie damit? Wird das ein Erfolg?
Ich glaube, ja. Also ich glaube, es wird nicht einfach werden. Ich glaube, es ist nötig, dass man einen Haustürwahlkampf macht, dass man wirklich dafür mobilisiert.
Weil also Sie brauchen, ich habe nochmal nachgeschaut, 263.338 Ja-Stimmen.
Genau. Und wir hatten, aber das muss man damit in Zusammenhang bringen, die zweite Stufe des Volksentscheids hat ja im Januar stattgefunden. Und sie hätten damals sammeln müssen, ich glaube 67.000 Stimmen, und haben 106.000 gesammelt. Das innerhalb von 3 Wochen im Januar, wo Menschen nicht viel im öffentlichen Raum sind, wo man nicht an Plätzen sitzt, wo man gut Leute erreichen kann. Also wo es eigentlich schwer war zu mobilisieren. Und das hat geklappt in dieser großen Überschreitung der erforderlichen Stimmzahl. Das fand ich sehr beeindruckend. Und ich glaube, dass in einer Stadtgesellschaft wie Hamburg, die so eingestellt ist, die das Thema Klima durchaus auf dem Schirm hat, mit einer rot-grünen Regierung kann das durchaus klappen. Ja, davon bin ich fest überzeugt.
Wobei der rot-grüne Senat ja nicht unbedingt ein Anhänger dieses Begehrens ist oder dieser Volksabstimmung.
Genau, das ist richtig. Man sieht es natürlich ein bisschen ängstlich, würde ich sagen, weil da muss man womöglich was tun. Ich würde sagen, wir müssen sowieso was tun. Das ist ziemlich egal. Also fangen wir doch einfach damit an. Je länger wir es rausschieben, umso teurer, umso hektischer, umso unplanbar wird es.
Na gut, was, glaube ich, den Leuten Angst macht, ist halt, dass es am Ende justiziabel ist. Ne? Also da steckt ja der Teufel im Detail. Das heißt, wenn Hamburg seine Ziele, wenn die Volksabstimmung erfolgreich durchgeht, wenn Hamburg die Ziele verfehlt, dann können Gerichte sagen, so zack, Fahrverbot zum Beispiel oder Produktionsverbot.
Naja, es gibt ehrlicherweise jetzt auf Hamburger Ebene keine juristische Grundlage, um hier ein Fahrverbot zu erlassen. Und wenn wir uns erinnern, ich war da noch nicht geboren, aber meine Eltern erzählen das bis heute. Es gab ja schon mal Fahrverbote. So ganz schlimm war das auch nicht, aber ich will gar kein Fahrverbot.
Übrigens, das erste oder ein großes Fahrverbot wurde hier in Hamburg verhängt vom damaligen Umweltsenator Fritz Fahrenhold.
Ah, okay. Genau, also das gab es ja schon mal. Trotzdem, ich will keine Fahrverbote. Ich setze viel mehr darauf, dass wir das als Stadt... Ich hätte gern ich muss jetzt die Ruckrede von 94 irgendwie zitieren, ja, so ein Ruck, der durch die Gesellschaft geht und so ein, ja, wir machen das jetzt gemeinsam. Dann geht das nämlich auch. Also bleiben wir mal beim Thema Verkehr, ja, wenn wir es schaffen, dass der Verkehr signifikant auf der Straße reduziert wird, weil es eine gute Alternative gibt, ist es für die wirklich aufs Auto angewiesen sind, was weiß ich, Pflegedienste, Apotheken, die Medikamente ausliefern, solche Fahrzeuge, dann ist es für die leichter, als wenn die gar nicht zu ihrer Klientel, zu ihren Kunden kommen, weil sie ständig im Stau stehen.
Aber Hamburg ist ja keine Insel. Also die Verkehre, die durch die Stadt gehen, sind ja oft auch Fernverkehre.
Ja, natürlich ist Hamburg keine Insel, aber gerade weil Hamburg schon diesen besonderen Status hat als Stadtstaat und auf einer zwar großen Fläche, aber doch komprimiert ist, haben wir hier die Chance zu zeigen, wie es geht und damit eigentlich ein Best-Practice-Beispiel für die gesamte Republik zu setzen. So sehe ich das.
Wollen wir dann die Fernverkehre um Hamburg umleiten? Wollen wir ein Tempolimit irgendwie landesweit verfügen? Was wären dann die Maßnahmen, die möglich sind?
Ja, das ist ja wiederum kein Hamburg-Thema, das Tempolimit. Aber ja, ich bin absolut für ein Tempolimit, wenn Sie mich danach fragen, weil ich glaube auch, dass der Verkehr besser fließt und auch angenehmer für alle Beteiligten ist, wenn man nicht mit dem Blinker links und gedrängelt wird, weil man nur 140 auf der linken Spur fährt. Das glaube ich schon. Aber wie gesagt, das ist kein Hamburg-Thema. Aber ich glaube, dass wir dieses Thema Klimaschutz, wir sprechen so viel über Verbote und was verlieren wir und oh Gott, wir dürfen nicht so schnell fahren, wir dürfen nicht so viel fahren, wir kommen vielleicht nicht in die Innenstadt rein. Können wir mal darüber sprechen, was wir eigentlich gewinnen?
Weil ich nur zu, deshalb reden wir.
Ich erlebe, dass Menschen im Urlaub nach Italien fahren und auf einer Piazza sitzen, wo kein Verkehr ist. Oder man fährt nach Kopenhagen und findet es unglaublich toll, sich da im öffentlichen Raum einfach bewegen zu können. Und es ist ja nicht so, ehrlicherweise, dass Kopenhagen keine Autos hätte. Aber es ist so.
In Kopenhagen will klimaneutral bis 2030 werden.
Sie wollten ursprünglich 25 und sind jetzt, glaube ich, bei 30, genau. Und sind auf einem guten Weg. Und tun ganz viel, machen ganz viel. Auch ein paar Sachen. Also ich kann mich für diese Skipiste auf der Müllverbrennungsanlage nur so bedingt begeistern, aber ich habe es auch noch nicht richtig gesehen. Ich habe es nur von der Ferne mal gesehen. Ja, aber sie tun auf jeden Fall eine Menge.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Nun hört man von ganz vielen Unternehmern oder auch zum Beispiel von den Wohnungsverbänden, die sagen, das ist unerreichbar. Und dann wird halt vorgerechnet, zum Beispiel der Verband der Wohnungsgenossenschaften hat vorgerechnet und gesagt, 45.000 Euro würde das kosten pro Wohnung und damit müssten Mieter pro Quadratmeter 1 bis 2 Euro in Zukunft mehr bezahlen, wenn dieses Ziel verbindlich wird. Was sagen Sie dazu?
Ich sage dazu, da gibt es ja erstmal eine klare Deckelung, wie viel umgelegt werden kann. Das hängt zusammen mit der aktuellen Miete und da können maximal 3 Euro pro Quadratmeter umgelegt werden und insgesamt auch nur 8% der Kosten. Und was man sagen muss, ist, dass bei, ich glaube, 50% der Sanierungen ist erstmal Instandsetzung und die dürfen eben nicht umgelegt werden. Also ich dämme ja in der Regel nicht eine neue Fassade. Ich mache nicht ein neues Dach neu und dämme es, sondern ich mache das bei alten Dächern und bei alten Fassaden. Und diese Kosten können nicht umgelegt werden, weil das ist Sache des Vermieters.
Aber die Kosten entstehen natürlich. Dann müssen es die Genossenschaften tragen und am Ende geraten die in Schieflage oder sie müssen dann durch den Steuerzahler finanziert werden.
Die Gefahr sehe ich gerade nicht, dass die so in Schieflage kommen. Zumindest nicht in Hamburg. Aber Kosten entstehen auch durch den CO2-Preis, der 2027 greifen wird. Und das sind schon ordentliche Summen, die da recht schnell dann fällig werden. Und auch die gehen ja auch anteilig, wenn das Haus unsaniert ist, auf den Vermieter zurück. Also Kosten entstehen so oder so. Ich sage auch nicht, dass Klimaschutz nichts kostet. Und ich sage auch nicht, dass es nicht Veränderungen mit sich bringt. Nur verändern tun wir uns erstens die ganze Zeit und Kosten haben wir auch die ganze Zeit. Und wir werden, also ob es jetzt 45 oder 40 ist, daraus jetzt so ein großes Ding zu machen und zu sagen, das ändert jetzt alles, das kann ich nicht nachvollziehen.
Das scheint ja erstmal weit weg, 20, 40, 15 Jahre, nur wissen wir, dass die Jahre immer schneller vergehen, 15 Jahre zurück war das Jahr 2010, in diesen 15 Jahren hätten wir eine Menge machen müssen, machen können auch und wir haben viel zu wenig gemacht. Warum sollten wir es jetzt in diesen 15 Jahren dann plötzlich schaffen, wenn ich mir angucke, wie wenig Wärmepumpen zum Beispiel eingebaut wurden in der Stadt?
Ja, das ist was ich überhaupt, also Wärmepumpen kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, zumal Hamburg ja seit diesem Jahr nochmal mit einer ordentlichen Förderung für Wärmepumpen draufgelegt hat, zu der bestehenden Bundesförderung. Das heißt, da gibt es tatsächlich gute Programme und Da gibt es überhaupt keinen Grund. Also diese Wärmepumpendiskussion kann ich tatsächlich so nicht nachvollziehen. Das ist vor allem sehr emotional geführt und ich verstehe nicht, warum man in Norwegen, Finnland oder Schweden ganz wunderbar mit Wärmepumpen klarkommt und in Deutschland soll es nicht klappen. Das leuchtet mir einfach nicht ein. Ich glaube, da brauchen wir mal wieder ein bisschen Versachlichung des Ganzen. Ich weiß von Menschen, die 2024, 25 noch Gasheizungen eingebaut haben, bewusst sich dafür entschieden haben, kann ich nicht nachvollziehen, weil das wird teurer werden, die werden sich irgendwann beschweren und werden jammern, das hat mir keiner gesagt, dass der CO2-Preis jetzt tatsächlich dann doch so hoch sein wird. Das wird sich rächen.
Vielleicht von der Wärmepumpe dann nochmal zu den Unternehmen. Es ist ja interessant, dass viele Unternehmen sich selber die Ziele auch gesetzt haben. Sie werden sogar unterstützt bei dem Klimaentscheid von Unternehmen wie Otto. Am Ende des Tages ist es aber natürlich so, dass je näher dieser Zeitpunkt rückt, umso ernster wird es. Neigen wir manchmal dazu zu sagen, ach, das ist noch weit weg, machen wir erstmal einen Haken hinter und denken nicht wirklich drüber nach, was das für Konsequenzen hat. Das gilt einerseits für den Klimawandel, jetzt aber auch übertragen auf so einen Klimaentscheid.
Ja, das ist ein Riesenthema bei der ganzen Klimadebatte, die ja in so 2019 so ihren Peak hatte, wo es wirklich Klima in aller Munde war, wo das alle gesellschaftlich ganz, ganz stark auf dem Schirm hatten. Und das ist ja gerade nicht mehr so. Und ich glaube, das hat viel mit Krisenmüdigkeit und andere Krisen, die unmittelbarer sind. Klima erleben wir nicht direkt. Das, was wir erleben, ist Wetter, das ist nicht Klima. Und trotzdem fangen wir aber jetzt, finde ich, in den letzten 4, 5 Jahren auch in Hamburg anzumerken, okay, es verändert sich was. Böden werden trockener. Wir hatten dieses extrem trockene Frühjahr. Wir hatten dieses extrem nasse Frühjahr im Vorjahr. Das war ja auch nicht normal, in Anführungszeichen. Wir hatten einmal die 40-Grad-Grenze in Hamburg ja gerissen vor 2 oder 3 Jahren. Also wir erleben jetzt, da tut sich was. Das reicht aber, glaube ich, noch nicht. Bisher, um diese unmittelbare Bedrohung zu spüren. Wir vergessen, weil wir es nicht sehen, dass Menschen jeden Sommer sterben, weil es heiß ist. Das sind oft alte, kranke Menschen, die sterben still. Und dann steht da auch nicht an Hitze gestorben, da steht dann Herz-Kreislauf-Versagen oder Herzinfarkt oder irgendwie sowas. Das ist so unsichtbar. Man liest dann irgendwann in der Zeitung, am Ende des Jahres, ja, in diesem Sommer sind so und so viele tausend Menschen gestorben. Aber das ist eine relevante Masse und das erleben wir halt zu wenig.
Wobei ja in Italien und Frankreich die Leute älter werden als bei uns. Also allein die Hitze wird es nicht sein.
Naja, aber das geht ja jetzt auch erst so richtig los, dass die Sommer so krass werden. Also vor 5 Jahren, ich weiß nicht, wann war das in Sizilien mit 45 Grad? Das war so auch vor 2, 3 Jahren. Also so richtig diese, dass der Sommer jetzt so anders ist, dass der Sommer nicht für mich jetzt eine Bedrohung anfängt zu entwickeln. Dass ich mir überlege, wo fährt man im Sommer hin? Also ich würde nicht mehr in Mittelmeerraum im Hochsommer fahren wollen.
Ich auch nicht. Trotzdem machen das ganz viele, was ich auch nicht verstehe. Weil jeder will das Klima schützen und findet das alles ganz schrecklich. Aber reist dann irgendwie genau dorthin, wo 40 Grad herrscht.
Ja, kann ich nicht nachvollziehen. Also ich kann natürlich verstehen, warum man in Urlaub fährt. Ich kann verstehen, man will Sonne haben, man will es schön haben, man will Meer und Strand und so. Ist ja auch alles total legitim. Und trotzdem glaube ich, dass Menschen jetzt anfangen zu erleben, dass sich das ändert. Aber es geht, wie ich sagte, langsam und die krassen Auswirkungen. Also ein Landwirt, der wird genau darüber immer sprechen. Der merkt das sehr unmittelbar. Aber wir als Stadtbevölkerung, die wir Jobs haben, wo wir im Zweifelsfall im klimatisierten Büro sogar sitzen, erleben das halt noch nicht so.
Es gibt ja Leute, die sagen, Klimaschutz muss man sich leisten können. Und wir kommen aus Jahren, wo wir eine sehr florierende Wirtschaft hatten. Das ist in Deutschland, muss man sagen, spätestens seit 2019 und dann noch durch den Krieg in der Ukraine verschärfend vorbei. Wir gehen durch die tiefste Rezession unserer Geschichte in der Bundesrepublik. Können wir uns Klimaschutz da noch so leisten, wie wir es früher wollten?
Ich finde, das ist eine lustige Argumentation. Klimaschutz müssen wir uns leisten können. Ich würde anders argumentieren und sagen können, wir müssen uns erstmal leisten können, das nicht zu machen, weil alle Studien zeigen, nichts zu tun wird viel, viel teurer, als jetzt anzufangen, gegenzusteuern. Also wenn die Prognosen und die Klimaprognosen werden ja tatsächlich auch immer ein bisschen, das ist ja schrecklich, von der Realität eingeholt und es kommt immer noch schneller und schlimmer, als die Klimaforscher uns das ursprünglich mal ausgerechnet hatten. Und wenn man das zu Ende denkt und wir jetzt merken, dass Tipping Points, also die Kipppunkte der Erde anfangen zu wackeln und dass wir nicht mehr wissen, der deutsche Wald zum Beispiel nimmt kein CO2 mehr auf, sondern ist schon selber eine CO2-Emittent geworden. Das ist ein Riesenproblem. Und wenn wir das weiterdenken, dann können wir nicht sagen, wir machen nichts. Also wenn wir das ernst nehmen und wenn wir anerkennen, es gibt einen Klimawandel und wenn wir anerkennen, der ist menschengemacht und davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass das 90% der Menschheit inzwischen tut und die Wissenschaft bestätigt das, dass es so ist, dann müssen wir dieses Problem in den Griff kriegen, wenn wir nicht sagen wollen, okay, wir nehmen sehend in Kauf, dass wir unsere Lebensgrundlagen zerstören.
Wird es eigentlich jetzt schwieriger, weil man das Gefühl hat, irgendwie Hamburg muss quasi das rausreißen, was in anderen Ländern, siehe Donald Trump, quasi eingerissen wird?
Also ich glaube nicht, dass Hamburg das rausreißen muss. Natürlich sind die USA als Riesenland ein wichtiger Emittent und ein wichtiger Faktor in dem ganzen Klima, in der ganzen Klimabetrachtung. Und es ist ein globales Problem und das macht es eben nicht unkomplexer und das Problem ist eh schon so komplex. Das macht es, glaube ich, auch so schwierig, dass man nicht an einer Stellschraube dreht und dann ist es wieder gut, sondern es sind zig und sie sind miteinander verwoben und vernetzt. Und wenn ich in Hamburg ab heute keinen CO2 mehr emittieren würde, würde es nichts ändern, das ist richtig. Aber auf lange Sicht sind es genau Regionen wie Hamburg, die mit gutem Beispiel vorangehen können und meines Erachtens auch müssen, damit die anderen nachfolgen.
Das fand ich immer ein ganz plausibles Argument, zu sagen, Energiewende ist ja auch etwas, was Vorbildcharakter hat. Das ist auch eine Chance, um neue Technologien voranzubringen. Allein wenn wir hier nach Deutschland gucken, ich sehe kein Land, was unsere Energiewende derzeit nachmachen möchte.
Naja, es gibt ganz viele Länder, die sind in vielen anderen Punkten schon voran. Ne? Also oft sind es dann auch einzelne Regionen. Also was weiß ich, Kopenhagen, haben wir ja eben drüber gesprochen, ist sehr, sehr weit. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie weit Dänemark ist. Wenn man anguckt, Schleswig-Holstein, die Windenergie ist super weit. In Bayern sieht das ein bisschen anders aus. Also das, ich glaube, man kann auch nicht sagen, eine Region macht jetzt alles. Aber mal anfangen ist das Wichtige und da müssen wir hinkommen. Und nochmal, Hamburg hat, finde ich, an so vielen Stellen, es ist ein Industriestandort, es ist eine Stadtgesellschaft, wir haben diesen begrenzten Raum, wo man ganz viel testen und ausprobieren kann. Das sollten wir tun, weil wir damit wirklich einen guten Beitrag leisten können. Unser Bruttoinlandsprodukt ist so hoch wie das von anderen Ländern, also nur in Hamburg ist das so hoch wie von kleineren, weniger industrialisierten Ländern. Das muss man sich auch mal ein Auge führen. Also was Hamburg keine Relevanz hat, ist dann halt auch nicht ganz so einfach zu betrachten, sondern Hamburg hat sehr wohl und ist, ne, international sehr eingebunden. Also Hamburg hat schon eine Relevanz.
Das stimmt, aber die neuen Technologien, die uns versprochen sind, gibt es dann meist doch entweder in anderen Ländern. China ist recht erfolgreich. Und auf der anderen Seite hat man halt die Verluste in den traditionellen Industriebranchen aufgrund steigender Energiepreise.
Deutschland ist sehr gut, wenn man sich das Beispiel mit der Solarindustrie anguckt. Die haben wir schon mal an die Wand gefahren, dann haben wir sie mühsam wieder hochgepäppelt und gerade sieht es auch wieder schlecht aus. Das ist was ich nicht nachvollziehen kann, warum wir uns diese Chancen entgehen lassen. Bei der Automobilbranche ist es ähnlich, dass die deutschen Hersteller viel zu lange gebraucht haben, um günstige Elektroantriebe auf den Markt zu bringen. Das ist nicht nachvollziehbar, aber vielleicht können wir daraus lernen, dass wir jetzt in allen anderen Branchen vorangehen und nicht hinterhergestottert kommen, wenn alle anderen schon so weit sind, sondern genau das nutzen. Und ich glaube, dass gerade der Hamburger Hafen, der sich weiterentwickeln wird zum Energiehafen, wo das Thema Wasserstoff eine wichtige Rolle spielen wird, aber auch das ist komplex und schwierig, weiß ich, und trotzdem muss das kommen. Wir brauchen grünen Wasserstoff. Das ist der Weg meines Erachtens.
Vielleicht abschließen, weil unsere halbe Stunde schon wieder vorbei ist. Wenn Sie jetzt jemanden treffen, Sie werden ja wahrscheinlich auch Haustürwahlkampf machen für die Zustimmung zum Zukunftsentscheid. Und die Leute sagen, ich weiß ja nicht, was ist Ihr wirklich tragendes Argument zu sagen, sagen Sie ja zum Zukunftsentscheid?
Mein tragendes Argument zum Zukunftsentscheid ist, wir haben jetzt die Chance, das anzugehen, gemeinsam und sozial verträglich. Das ist ein neuer Punkt im Hamburgischen Klimaschutzgesetz, dass wir alle mitnehmen, dass niemand irgendwie Angst haben muss, ich kann meine Heizung nicht bezahlen, ich kann meine Miete nicht mehr bezahlen. Das ändert es und das macht es so gerecht, weil Klimaschutz oder Klimawirkung ja auch immer nicht gerecht ist. Ne? Also wenn man sich Straßen anguckt, die großen Magistralen, da wohnen nicht unbedingt die Menschen dran, die die Straße als für ihr Auto benutzen, sondern es sind oft die Abgase einatmen, aber nicht von der Mobilität vor der Straße profitieren. Und das haben wir jetzt die Chance, das zu ändern, dass wir das gemeinsam als Stadtgesellschaft angehen. Das ist doch eine absolute Win-Win-Situation. Anders kann ich das gar nicht sehen.
Man muss es nur bezahlen.
Ja. Aber das müssen wir eh, wie gesagt, ob es 45 oder 40 kommt, je schneller wir es machen, wir haben doch Kostensteigerungen bei allen Bauprojekten, je schneller wir es angehen, es kann nur günstiger werden.
In Berlin hat es nicht geklappt. Ich hätte jetzt gedacht, in Berlin, wo ja irgendwie eigentlich jede neue Idee beklatscht wird, wird es eine große Mehrheit geben für den Klimaentscheid. Warum ist es da gescheitert? Da waren es am Ende 18,2%, die Ja gesagt haben.
Also in Berlin war das Problem, dass, glaube ich, weiß nicht ganz so viel über Berlin. Also man hatte sehr, sehr ehrgeizige Ziele. Ich glaube, sie wollten 2030 klimaneutral werden. Das ist ein extrem ehrgeiziges Ziel. Da muss ich auch fragen, wie soll das gehen? Aber damit habe ich mich nicht beschäftigt, was die sich da überlegt hatten, die Initiatoren. Das überfordert, glaube ich, Menschen und überfordern sollten wir Menschen nicht, sondern mitnehmen. Und sie hatten die Sozialverträglichkeit meines Wissens nach nicht drin, was in Berlin eine wichtige Rolle steht. Und in Berlin hat man einfach diesen großen Speckgürtel, der die Dinge ganz anders sieht als die Innenstadt. Also das konnte man in Berlin ja sehr deutlich sehen, wer hat wie abgestimmt. Und die innenstädtischen Berliner waren dafür und der Speckgürtel war eher dagegen. Und das hat es, glaube ich, schwierig gemacht.
Wagen Sie einen Tipp, wie viel sagen ja, wie viel Hamburger?
Auf jeden Fall genug.
Also mehr als 263.000.
Ja, unbedingt.
Ja, wir wissen spätestens am Abend des 12. oder morgen des 13. mehr, des 13. Oktober. Wir werden in den kommenden Wochen ganz genau drauf schauen. Und ich bedanke mich, liebe Frau Sommer, dass Sie sich hier den Fragen gestellt haben.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Schalten Sie wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg?
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details. Because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose. By people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Indulge in holiday cravings with the nutrition you need from Kachava's All-in-One Whole Body Shake. It's 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Try their newest flavors, like the limited edition Chocolate Mint. With Kachava, you're getting the highest quality ingredients. No fillers, no nonsense. Holiday nutrition has never been this easy or delicious. Go to Kachava, K-A-C-H-A-V-A.com, and use code NEWS for 15% off.